Sie hören SBS German.
Dann bin ich jetzt mit Ruven Link verbunden von der Deakin University in Melbourne. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie haben einen Forschungsbericht veröffentlicht zur Bekämpfung von Hass in Australien. Hassverbrechen, Hassreden, Hassvorfälle. Was genau haben Sie untersucht?
Also Interesse bestand darin herauszufinden, welche Organisationen in Australien Hass bekämpfen. Und zwar nicht nur Regierungsorganisationen, sondern auch Nichtregierungsorganisationen. Und unser Ziel war, eine besonders große Bandbreite von Organisationen einzuschließen. Also nicht nur die jetzt explizit einen Fokus auf Hass haben, sondern zum Beispiel auch die Hass in verschiedenen Formen bekämpfen. Zum Beispiel sich auf Diskriminierung fokussieren oder auf Rassismus. Genau.
Was sind das für staatliche und nichtstaatliche Organisationen? Können wir sie beim Namen benennen?
Also wir haben insgesamt 222 Organisationen in unserem Bericht. Und da sind also ganz unterschiedliche Arten von Organisationen dabei. Wir haben zum Beispiel die verschiedenen Menschenrechtsorganisationen hier in Australien mit dabei. Wir haben aber auch die staatlichen Polizeiverbände mit dabei. Wir haben Organisationen dabei, die sich auf legale Vertretung zum Beispiel fokussieren, also insbesondere im Bereich von Diskriminierungsrecht. Also wirklich eine ganze Bandbreite von Organisationen.
Wie manifestiert sich Hass in Australien?
In ganz unterschiedlicher Weise. Also in unserem Bericht haben wir vier verschiedene Arten. Wir haben zum einen die Hasskriminalität. Das sind also Kriminalstraftaten, die auf Vorurteilen und im Englischen sagt man Bias gegenüber bestimmten Gruppen basieren. Wir haben aber auch Hate Speech mit eingebracht, also Hasssprache insbesondere auch im Internet. Und dann haben wir noch zwei weitere, wir nennen das Hate Incidents. Das sind also Hasstaten, die nicht die legalen Voraussetzungen für eine Straftat erfüllen und hassvolle Verhaltensweisen auch, um, das ist ein bestimmter juristischer Begriff, um quasi die verschiedenen Manifestationen von Hass abzudecken.
Können Sie für eine dieser Kategorien vielleicht ein konkretes Beispiel erwähnen?
Jetzt meinen Sie für eine Organisation oder?
Für ein Hassverbrechen oder eine Hassrede oder einen Hassvorfall?
Ui. Also insbesondere in den sozialen Medien kann man das häufig verfolgen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus ganz häufig die Verschwörungstheorie dahinter, dass das Coronavirus quasi dass es künstlich erschaffen wurde, dass es quasi eine Art ist, um Menschen quasi dazu zu bringen, sich impfen zu lassen und dass dadurch quasi eine Art Kontrollorgan in die Menschen eingepflanzt wird. Und da hat man ganz häufig antisemitische Komponenten mit dabei. Da geht es also darum, dass die Theorie ist, dass Juden dahinter stecken würden, dass Juden quasi das Virus kreiert hätten, um quasi an die Weltherrschaft zu kommen. Ja.
Das ist wirklich so in Australien? Das passiert? Das ist vorgekommen?
Das ist vorgekommen, ja. Allerdings muss man sagen, dass diese Art von Verschwörungstheorie natürlich auch immer eine globale Komponente haben. Also woher das jetzt ganz genau kommt, kann ich nicht sagen. Aber es ist eine der Verschwörungstheorien, die eben im Zusammenhang mit dem Coronavirus existiert. Und das ist eine Art von Verschwörungstheorie, sag ich jetzt mal, die einige Organisationen, die wir in unserem Bericht dabei haben, eben quasi versucht haben, über diese Art von Verschwörungstheorien aufzuklären und Mittel dagegen zu finden, um quasi das Ganze zu dementieren.
Wir sprechen mit Ruven Link von der Deakin University in Melbourne. Er hat zusammen mit Dr. Matteo Vergani einen Forschungsbericht veröffentlicht zur Bekämpfung von Hass in Australien 2019-2020, also ganz aktuell. Wenn wir gerade vielleicht beim Coronavirus noch bleiben, das hat ja wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, kann man wohl sagen, in China seinen Ursprung gehabt. Stellen Sie da auch fest, dass es Hassreden, Hassreaktionen gibt in Richtung Chinesen aufgrund dieser Vermutung?
Ja, in der Tat. Und wir haben da also Insbesondere jetzt, ich glaube, darüber wurde auch in den Medien schon weit berichtet, es gibt eine neue Art Register sozusagen. Das wurde ins Leben gerufen von Aktivisten und der Asian Australian Alliance, wo eben Menschen, die Opfer wurden von Rassismus, insbesondere asiatischer Herkunft oder aus asiatischen Ländern, und die können dann eben online Berichte über diese Vorfälle schicken. Und die werden dann dementsprechend diesen Register gesammelt und später dann auch analysiert. Und das ist ein ganz aktuelles Vorhaben, was wir auch in unserem Bericht mit aufgenommen haben.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass viele sagen, die Grenze ist ein bisschen schwammig, so zwischen Hassrede und freier Meinungsäußerung. Wo sehen Sie da die Grenze?
Da geht es ganz, ganz konkret auch in das Theoretische. Ich denke, dass für uns das, was Hass definiert, sind Vorurteile und Bias. Das ist da, wo die Grenze ist. Sobald die freie Meinungsäußerung auf Vorurteilen basiert, auf Bias gegenüber bestimmten Personengruppen, genau, das würde ich sagen, da verläuft ganz klar die Grenze.
Und wo vielleicht das Thema oder das Objekt nebensächlich wird und nur benutzt wird als Instrument, um gegen eine bestimmte Gruppe vorzugehen?
Genau, also das Problem von Hass, sage ich jetzt mal, dadurch, dass wir eben Vorurteile und Bias als mitdefinierende Faktoren nehmen, es geht immer um ganz klar definierte Zielgruppen. Und diese ganz klar definierten Zielgruppen sind eben häufig Minderheiten. Und Hass wird eben benutzt, um diesen Minderheiten weh zu tun, ob jetzt nun physisch oder psychisch oder in anderer Art und Weise.
Ja, jetzt geben Sie ja auch Empfehlungen ab an die Regierung. Das Ganze soll also nicht für die Schublade geschrieben worden sein, sondern wirklich in den politischen Diskurs einfließen. Dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht zuerst noch, haben Sie regionale Unterschiede in Australien festgestellt?
Ja, und wir haben also auf verschiedene Art diese regionalen Unterschiede hervorgehoben. Also zum einen, in absoluten Zahlen haben wir die meisten Organisationen in den Bundesstaaten von Victoria, New South Wales und Queensland gefunden. Und dann haben wir aber auch geschaut auf die Anzahl von Organisationen pro Million Einwohner in den einzelnen Bundesstaaten. Und da haben wir eben herausgefunden, dass im Australian Capital Territory die höchste Organisationsdichte sozusagen ist, gefolgt vom Northern Territory, Tasmania und Victoria.
Mhm. Also Ihr Forschungsbericht Tackling Hate in Australia, Hass in Australien, StockTech 2019-2020. Der erste Bericht in Australien, der diese außergewöhnliche Fragmentierung und, wie Sie schreiben, mangelnde Koordination der Reaktionen auf Hassverbrechen, Hassreden und Hassvorfälle in ganz Australien verdeutlicht. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben nun auch konkrete Empfehlungen an die Regierung. Was schlagen Sie vor?
Genau, und im Wesentlichen haben wir also 6 Empfehlungen. Und zum einen haben wir eben festgestellt, wir sprachen vorhin über die geografischen Unterschiede. Und das heißt, eine von unseren Empfehlungen ist, diese geografischen Unterschiede möglichst auszugleichen und also in bestimmten Bundesstaaten, wo die Organisationsdichte geringer ist, dafür zu sorgen, dass auch mehr Organisationen in diesem Bereich arbeiten können. Also das ist eine Empfehlung. Dann unsere zweite Empfehlung ist, dass wir herausgefunden haben, dass insbesondere der Fokus liegt auf, was wir Awareness Raising und Education nennen, aber eben weniger auf Services for Victims und Data, also Datenerhebung. Und das heißt, wir würden also empfehlen, auch da ein bisschen nachzuhelfen und quasi den Fokus auf Opferhilfe und Datenerhebung zu verstärken. Unsere dritte Empfehlung ist, dass wir herausgefunden haben, dass überwiegend religiös und rassistisch motivierter Hass der Fokus sind von Awareness Raising und Education. Und dass man eben versuchen sollte, diese Art von Aktivitäten auch auf andere Minderheitsgruppen auszuweiten, um eben auch dort mehr Präventionsarbeit geleistet werden kann und mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden kann.
Was ist JobSeeker? Eine Einkommenszahlung an Arbeitslose. JobSeeker tritt an die Stelle der New Start Allowance. Was ist JobKeeper? Eine vorübergehende Beihilfe an Arbeitgeber, damit diese weiterhin Löhne und Gehälter bezahlen können. Was ist JobMaker? Ein langfristiger Plan, um Arbeitsplätze durch Berufstraining zu schaffen. Für mehr Informationen in Ihrer Sprache gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au/coronavirus.
SBS Radio am Mittwochabend nach wie vor mit einem Gespräch. Und zwar habe ich Ruven Link in der Leitung. Er ist ein Forscher an der Deakin Universität in Melbourne, hat einen Bericht geschrieben und veröffentlicht über die Situation von Hass in Australien. Hate in Australia, Stocktake 2019-20. Sprechen wir doch ein bisschen über Sie als Person. So, Herkunft, Einwanderung, was können Sie uns erzählen?
Also geboren wurde ich in einem kleinen Dorf bei Flensburg, ganz oben an der dänischen Grenze. Und ich bin dann nach Australien ausgewandert im Jahr 2016. Und das war ursprünglich im Rahmen eines Praktikums an der Monash University im Bereich der Flüchtlingsforschung. Und habe dann hier weiter studiert und bin quasi hier stecken geblieben, so mehr oder weniger.
Auch aus privaten Gründen? Oder gefällt es Ihnen hier extrem gut? Oder der Lifestyle? Oder?
Also insbesondere die Forschungslandschaft hier. Private Gründe haben auch eine Rolle gespielt natürlich. Aber ich habe an der Monash University ein Honors gemacht. Das ist im Prinzip am ehesten gleichzusetzen mit einem einjährigen Master. Also die Studienstruktur hier in Australien ist anders. Und man hat also 3 Jahre den Bachelor und dann 1 Jahr das Honors. Und Masterstudiengänge sind nochmal was ganz anderes. Aber das heißt, ich war dann vor die Situation gestellt, dass ich entweder nach Deutschland oder Europa hätte zurückkehren müssen, um quasi dann einen Master zu machen und dann erst mit dem Doktorstudium anzufangen. Aber hier konnte ich eben gleich mit dem Doktorstudium anfangen. Und nach meinem Honors habe ich mich dann auf verschiedene Universitäten beworben und habe dann letztendlich an der Deakin University ein gutes Projekt gefunden, gute Supervisor gefunden und auch ein Stipendium erhalten. Und das war dann ausschlaggebend.
Ich finde es interessant, dass Sie für Flüchtlingspolitik nach Australien gekommen sind, um das hier zu studieren, wodurch Australien eine etwas zwiespältige Flüchtlingspolitik verfolgt. Ich denke an die Stop the Boats Policy von Tony Abbott, die auch die nachfolgenden Premierminister alle übernommen haben, auch Labour.
Da haben Sie durchaus recht und das war aber auch etwas, was mich fasziniert hat gleichzeitig. Also ich habe mich zuerst mit dem Thema auseinandergesetzt im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 und zu dem Zeitpunkt war ich in Spanien und hatte also von der fachlichen Perspektive eine sehr europazentrische, wenn man so möchte, Sicht auf die Dinge. Und musste dann aber im Rahmen meines Bachelorstudiums in Deutschland auch ein Praktikum absolvieren. Und weil ich eben mich besonders für die Flüchtlingsforschung interessiert habe, habe ich quasi international geschaut, welche Forschungszentren es gibt und was die machen. Und da hat mir eben das an der Monash University besonders zugesagt. Und ich muss zugeben, ich wusste, bevor ich hierher gekommen bin, ziemlich wenig über die hiesige Flüchtlingspolitik und habe seitdem sehr viel darüber gelernt. Aber ja, Sie haben also definitiv recht, das ist schon ein ziemlich stark politisiertes Thema hier auch.
Ja, also die Protagonisten oder Befürworter dieser Politik sagen natürlich, es hat gewirkt. Also die Boote kommen tatsächlich nicht mehr, im Gegensatz zu Europa, wo sie jeden Monat nach wie vor kommen. Und was sagen Sie dazu?
Was Menschen, die diese Politik befürworten, selten sagen, ist, dass es zum einen ziemlich viele Todesopfer gegeben hat, über die man in der Regel nichts weiß. Also das Praktikum, das ich gemacht habe, die betreiben eine Datenbank über Tode, die mit eben genau dieser Art von Politik assoziiert sind, also von Menschen, die auf See gestorben sind. Und das sind eben Dinge, die häufig weggelassen werden, einfach weil es auch darüber wenig Informationen gibt. Es gibt wenig belastbare quantitative Daten, insbesondere es gibt wenige Statistiken darüber. Das ist also die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es natürlich auch ein ziemliches Menschenrechtsproblem ist. Viele dieser politischen Maßnahmen hier verstoßen ganz klar gegen internationales Recht. Und ich meine zum Beispiel auch der Supreme Court in Papua-New Guinea hat geurteilt, dass diese Politik des Offshore-Processings auf Papua-Neuguinea nicht verfassungskonform ist. Und das heißt natürlich, man hat diese ganz starke Politisierung, wo es auch um internationales Recht geht, es geht um Menschenrechte, aber letzten Endes geht es eben auch um Menschenleben.
Sie waren damals noch nicht da, aber die ganze Problematik geht natürlich noch weit, weit zurück. Also beginnt wohl in den 70er Jahren mit den Boat People aus Vietnam, die damals quasi mit offenen Armen empfangen wurden, im Gegensatz zu der Generation von Flüchtlingen, die später kamen mit dem Boot. Aber es gibt diesen Satz, den berühmten von John Howard, dem Premierminister, der sagte sinngemäß: Wir entscheiden, wer kommt und auf welche Weise.
Also ich meine, da gibt es natürlich schon einige Probleme mit dem Satz. Das Problem ist, dass letzten Endes natürlich dieser Satz die Idee der nationalen Souveränität hervorhebt. Und diese Art entscheiden zu können, wem Asyl gewährt wird und wem nicht. Das Problem ist, dass genau das gegen internationales Recht verstößt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass Asyl zu suchen ein international verankertes Menschenrecht ist. Und da spielt es eben keine Rolle, ob die per Flugzeug kommen oder per Boot. Das Recht auf Asyl besteht unabhängig davon, wie man ankommt. Und das andere ist eben auch, dass für viele Menschen, die diese Flucht ergreifen müssen, aus welchen Gründen auch immer, Australien das erste Land ist, das sie erreichen können, was das Unterzeichnen der entsprechenden UN-Konvention ist. Also sie haben quasi kein Land dazwischen, wo sie schon vorher Asyl suchen könnten.
Und das Argument, dass es oft Menschen sind, die nicht zu Hause verfolgt werden, sondern hierher kommen, weil sie sich ein besseres wirtschaftliches Leben erhoffen?
Also ich denke, da gibt es viel, viel Forschung auch dazu, dass im Prinzip genau das widerlegt. Und letzten Endes, man darf nicht vergessen, dass wenn man sich die Asylzahlen weltweit anschaut, dass die meisten Menschen, die quasi als Asylsuchend gelten, in welcher Weise auch immer, das sind die internally displaced. Das sind also Menschen, die tatsächlich nicht weiter flüchten als über die unmittelbaren regionalen Grenzen hinweg, die gar nicht diese lange Reise auf sich nehmen, sondern die in der Region bleiben mit der Hoffnung, dass sie schnell zurückkehren können. Und ich denke, das ist also etwas, das viele häufig vergessen ist, dass Menschen diese Flucht nicht auf sich nehmen, nur um irgendwo mehr Geld zu verdienen, sondern es geht darum, sein eigenes Leben zu retten, weil man verfolgt wird aus politischen oder welchen Gründen auch immer.
SBS Radio mit einem letzten Gesprächsblock mit Reuven Link von der Deakin University in Melbourne. Er hat einen Forschungsbericht veröffentlicht über Hass in Australien mit Empfehlungen an die australische Regierung. Ihre Hobbys und Interessen, was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
Gut, das hat sich natürlich jetzt durch den Coronavirus ein bisschen verändert. Also ich habe, bevor die Pandemie eingesetzt, habe ich regelmäßig Gesangsunterricht genommen und auch Aikido praktiziert. Und seit wir uns ja also in Melbourne im Lockdown befinden, hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Und ich habe seitdem ein paar neue Kochrezepte ausprobiert, aber auch angefangen, Programmieren zu lernen. Musste sich letzten Endes ein bisschen verschieben, das Interessengebiet da.
Ja, was programmieren Sie?
Nicht so viel. Ich habe damit angefangen. Ich lerne Python, insbesondere eben auch in Hinsicht auf mögliche Berufsfelder später nach meinem Abschluss. Die statistischen Programme, die ich während meines Studiums benutze, sind relativ speziell und häufig werden die nur an Universitäten benutzt, aber nicht zwingend in der Privatwirtschaft. Und dementsprechend versuche ich mich da also ein wenig breiter aufzustellen.
Ja. Können Sie sich vorstellen, mittel- bis langfristig in Australien zu bleiben?
Mittelfristig schon. Ich habe also eine australische Partnerin hier und da werden wir also schauen, ich habe noch ein paar Jahre nach auch für mein Doktorstudium. Und dann ist also der Plan, erstmal hier ein wenig Berufserfahrung zu sammeln. Und dann schauen wir quasi gemeinsam später, ob wir dann langfristig hier bleiben oder dann doch woanders hinziehen. Es kommt auch so ein bisschen dann auf die Jobsituation für uns beide an.
Ja, darf ich fragen, würde sich Ihre Freundin oder vielleicht zukünftige Ehefrau wohlfühlen in Deutschland? Haben Sie schon darüber diskutiert?
Darüber haben wir schon diskutiert und sie ist also zuversichtlich, dass sie sich in Deutschland wohlfühlen könnte. Insbesondere solange wir dann in der Nähe von der Küste sind. Das schließt jetzt zwar relativ viele Bereiche in Deutschland aus, aber da gibt es doch so einige Orte in Deutschland, die sie auch schon besucht hat und die sie gerne mochte.
Und von der Sprache her, wie würde das gehen?
Das müsste man dann sehen, aber sie hat schon angefangen, sich selbst ein bisschen Deutsch beizubringen. Und so, ich denke mal, dass sie letzten Endes ganz gut damit klarkommt.
Ja, eine vorbildliche Freundin, muss ich sagen, weil nicht viele Australier würden das machen. Und Deutsch ist ja auch nicht die einfachste Sprache, wenn man sie lernen will, mit all den Fällen, die es gibt, etc., etc. Ja, was gefällt Ihnen vor allem hier und was vermissen Sie?
Also ich denke, was besonders hier gefällt, ist die Auswahl auch an kulturellen Angeboten, insbesondere hier in Melbourne. Also ich komme aus einem kleinen Dorf und da sind die Möglichkeiten hier in Melbourne natürlich doch schon deutlich mehr und deutlich vielseitiger. Und was ich am meisten vermisse, ich würde mal sagen, das ist ganz klar meine Familie.
Vielen Dank dann. Für viel mehr reicht's nicht. Ruven Link von der Deakin-Universität in Melbourne, Autor eines Berichtes zur Bekämpfung von Hass in Australien, eben veröffentlicht, Tackling Hate in Australia, Stocktake 2019-2020, zusammen mit einem anderen Akademiker, und das ist Dr. Matteo Vergani. Vielen Dank und alles Gute, Ruven.
Vielen Dank Ihnen auch.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.